Radio 1, nur für Erwachsene.
Mein nächster Gast heißt Vitali Alexejnok. Er kommt ursprünglich aus Belarus, lebt in Berlin und ist Dirigent. Er dirigiert im Opernbereich, aber nicht nur. Er arbeitet auch mit Jugendorchestern und natürlich führt ihn sein Beruf um die Welt. Am 7. Februar noch hat er ein Konzert in Odessa gegeben. Die weiteren Termine seiner Tournee durch die Ukraine mussten dann natürlich abgesagt werden. Nun engagiert er sich aktiv in der Flüchtlingshilfe und darüber werden wir von ihm persönlich mehr erfahren. Ich freue mich sehr, dass er Zeit und Lust hatte, heute mein Gast zu sein und sage herzlich willkommen, Vitali Alexejnok.
Ja, hallo zusammen.
Deine musikalische Ausbildung bekamst du in St. Petersburg und in Weimar. Nur damit man mal so ein kleines Verständnis hat für deinen Background zum Thema Russland und Ukraine. Zunächst mal vielleicht die Frage, warum lebst du aktuell gerade in Berlin? Du bist, glaube ich, 2011 nach Deutschland gekommen?
Ein bisschen später, 2015.
Okay.
Ja. Und ich war immer wieder in Deutschland davor.
Mhm. Und warum ist deine Wahl auf Berlin gefallen?
Ganz einfach, ich liebe Berlin und ich bin nach Berlin gezogen ohne irgendwelche Absichten. Ich hatte hier keine Jobs, Anträge, was auch immer. Ich bin einfach hierher gezogen und ich wollte ein kleines Stückchen, Teilchen Berlin von Berlin sein, weil ich diese Stadt unglaublich gern habe und ich liebe Berlin. Ich muss natürlich als Dirigent immer wieder ausreisen oder verreisen und ich bin dann, also vor dem Krieg war ich vielleicht 2 Tage pro Monat in Berlin, aber es war der Ort, wo ich meine Koffer immer ausgepackt habe.
Ja, du pendelst auch so ein bisschen. Du bist, glaube ich, seit 2017, 18 Chefdirigent und musikalischer Leiter des Abaco-Orchesters der Universität München. Das heißt, Berlin ist schon aus Liebe gewählt, weil da musst du schon ganz schön fahren. Du hast viel in der Ukraine gearbeitet. Wie würdest du deine persönliche Beziehung zur Ukraine als ans Land, aber vielleicht auch an die Menschen oder dein Publikum dort bezeichnen oder uns erklären können?
Ja, seit ungefähr 6 Jahren arbeite ich sehr oft in der Ukraine. Ich wäre jetzt all die Monate in der Ukraine gewesen und gerade in diesem Monat würde ein Festival in Kharkiv laufen, dessen künstlerischer Leiter ich bin. Apropos, das Festival machen wir trotzdem und das läuft einigermaßen in U-Bahn, Bunker und wo auch immer, aber das funktioniert, so wie es funktionieren kann jetzt unter russischen Raketen. Aber sonst, meine Beziehung zur Ukraine ist ja beruflich und das ist ja mein Nachbarland. Ich bin schon als Kind dort mehrmals gewesen, auch auf der Krim und so und damals natürlich. Und das Land Ukraine würde ich bezeichnen, es ist, die Menschen dort sind sehr herzlich. Die sind viel herzlicher, viel direkter, viel emotionaler als die Belarusen zum Beispiel. Ich glaube, es ist vielleicht so, naja, Deutschland, Italien, also Süd oder vielleicht Norwegen, Italien. Im Unterschied, also ich nichts Böses gegen Deutschland, es ist nur Norden-Süden-Unterschied und das merkt man in der Ukraine, die sind wirklich da, also die würden dich sofort umarmen, was auch immer und ja, wir haben auch davor früh gesprochen, die würden dann die Telefonnummern geben und alles Mögliche, also die würden sich einfach sofort öffnen. Von der anderen Seite sind sie natürlich auch etwas, naja, wie soll ich sagen, das ist, die sind ja, da passiert immer was und manchmal vergessen die was dann auch. Aber trotzdem ist es wirklich ein, ich meine, es ist, ich habe so eine tiefe Beziehung zur Ukraine und das ist wirklich, sind tolle Menschen.
Du hast sogar mal in einem Interview gesagt, es ist deine zweite Heimat. Ist genau. Das noch so? Wow,
ja, okay. Auf
das
jeden
ist
Fall.
Noch eine Aussage.
Auf jeden Fall.
Du hast 2017 als Gastdirigent beim damals neu gegründeten Lviv Mozart Festival 2017 mit der Produktion Die Flucht debütiert. Mhm. Um welche Flucht ging es da und warum hast du dich damals für diese Produktion zu dem Anlass entschieden?
Interessant, wie du dieses Konzert rausholst, wirklich toll. Das war mein erstes Konzert in der Ukraine damals und das hieß Die Flucht und jetzt sind die anderen geflohen. Damals ging es um den Franz Xaver Mozart, Sohn von Wolfgang Amadeus Mozart, der, vielleicht wissen Sie das nicht, 24 Jahre lang in Lviv gelebt hat, weil er tatsächlich sozusagen ein bisschen vom Ruhm seines Vaters geflohen war, weil er dann immer im Schatten war, er war selber Komponist und konnte sich nicht irgendwie durchziehen und hatte wahrscheinlich auch Krisen diesbezüglich. Und deswegen ist er dann wirklich in weites Galizien, also am Rande des österreichischen Imperiums damals, gezogen, und um dort irgendwie selbstständig zu werden. Und da hat er 25 Jahre gelebt, und es ist jetzt auch ein Teil ukrainischer Musikkultur geworden. Irgendwie, da gibt es ja auch, also in seiner Musik gibt es tatsächlich diese Beziehung Österreich und Ukraine, und das ist wirklich ganz toll. Aber natürlich ging es damals um eine ganz andere Flucht als jetzt.
Ah, okay. Wie siehst du dich überhaupt? Denkst du als Privatmensch in solchen Kategorien wie ich bin aus Belarus oder ich bin Wahlberliner, oder denkst du in Kontinenten oder bist du Weltbürger? Wie siehst du dich?
Irgendwann wollte ich sozusagen Weltbürger werden, und ich habe sogar darüber nachgeguckt, ob ich tatsächlich so einen Pass bekommen könnte. Es gibt ja tatsächlich auf unserer Welt so einen Weltbürgerpass, das ist aber nirgendwo gültig oder fast nirgendwo, aber trotzdem als Gäste. Und von der anderen Seite, ihr wisst ja alle, seit 1,5 Jahren gibt es ja auch Probleme in Belarus, nicht nur in der Ukraine, und spätestens da, aber eigentlich schon vor 5 Jahren vielleicht, habe ich mich als Belarusen nochmal neu wahrgenommen, und ich bin auf jeden Fall Belarusen. Ukraine liegt mir unglaublich nah, und jetzt sowieso. Und ich bin Waldberliner. Also deine Frage ist kompliziert. Ich bin alles gleichzeitig.
Ja, aber darum frage ich ja, damit du ein bisschen erklären kannst und man vielleicht auch versteht, wie das für Menschen, die so ja eigentlich ohne Grenzen leben und arbeiten, wie sich das überhaupt so anfühlt. Wie war es überhaupt, bevor jetzt die Russen einmarschiert sind in der Ukraine? Du hast regelmäßig in beiden Ländern gearbeitet, in Russland und in der Ukraine. War das irgendwie Thema, dass du in beiden Ländern gearbeitet hast? War das in irgendeiner Form problematisch? Wie hast du das erlebt?
Es war nicht ganz so. Ich habe in Russland gelebt, als 2014, als der Krieg 2014 angefangen wurde, und da habe ich das alles von innen erlebt, miterlebt, und ich war eigentlich sehr schockiert, dass die Menschen, die ich selber persönlich kannte, plötzlich von heute auf morgen ganz andere Meinung, und zwar eine ziemlich zweidimensionale Meinung mit gleichen Worten wie im Fernsehen, wie aus dem Fernsehen, dann sozusagen die Politik von Russland verteidigt haben. Und das war für mich wirklich ein Schockerlebnis. Ich bin noch ein Jahr danach dort geblieben, aber dann bin ich nach Deutschland gezogen, und ich war ein paar Mal in Russland. Ich habe auch ein bisschen dort gearbeitet, aber nicht viel. Und je mehr die Ukraine bei mir den Platz genommen hat, umso mehr habe ich verstanden, beides geht eigentlich nicht. Du wirst dann, also man kann natürlich damit spekulieren, Weltbürger und alles Mögliche, aber das geht nicht. Und selbst vor diesem Krieg, seit dem 24. Februar, das war mir ganz klar. Ich war auch mehrmals im damaligen Kriegsgebiet der Ukraine in Severodonetsk. Da haben wir Kulturprojekte gemacht, und auch dort haben wir versucht, ein paar Russen in die Ukraine zu bringen. Wir haben es geschafft, aber es gab enorm viel Ärger und Gefahr und wirklich Probleme. Und spätestens da habe ich verstanden, eigentlich geht es gar nicht zusammen. Und ich habe tatsächlich danach einige Anfragen aus Russland absagen müssen oder absagen wollen sogar.
Okay, bei mir ist großartigerweise Vitali Alexenok. Er ist aus Belarus, er ist Dirigent, er ist Wahlberliner, weil er diese Stadt total liebt, und er ist natürlich weltgereist und hat noch am 7. Februar ein Konzert in Odessa gegeben. Er hat, wie er uns im ersten Gesprächsteil erklärt hat, große Anbindungen an die Ukraine, und so überrascht es vielleicht auch nicht, dass er bei Kriegsausbruch direkt aktiv geworden ist, an die Grenze gefahren ist, um Menschen auf der Flucht nach Polen zu bringen. Was hast du da erlebt? Wie hast du das erlebt, wenn man das so kurz in diesem Format überhaupt erläutern kann, dieses sicherlich umfangreiche Thema?
Ja, in den ersten Tagen des Krieges sind wir eigentlich ziemlich sofort zur Grenze gefahren. Wir haben ein paar Autos gemietet, wir waren mehrere Personen, um mehr humanitäre Hilfe dahin zu bringen und um mehr Flüchtlinge dann irgendwo hin zu transportieren, zu fahren. Und wir waren dann am Sonntag da, und Das war unglaublich. Das kann man sich, glaube ich, sehr schwer vorstellen. Die ehemaligen Supermärkte und irgendwelche große Gebäude wurden für Flüchtlinge ausgestattet und plötzlich gab es da sehr viele Liegestühle oder irgendwelche Orte, wo man sich einfach kurz platzieren kann und wirklich Tausende von Menschen. Und ich habe all die Busse da gesehen, die dort angekommen sind und selber dann tatsächlich viele abgeholt und an Bahnhof in Przemysl, nächstliegende Stadt an Lviv auf der polnischen Seite. Also es war, wie soll ich sagen, wenn ich emotional geworden wäre, dann hätte ich das nicht ausgetragen, denke ich, weil man da so viel Leiden und irgendwie so viel Konzentration in Augen von Flüchtlingen sieht, die haben sich selber gar nicht darauf angerichtet, dass sie jetzt emotional werden könnten. Die haben einfach agiert und wir sind ein bisschen so eine Art Maschinen geworden, Maschinen zum Helfen sozusagen. Den nehme ich jetzt dahin, den tragt die Person, koordinieren, übersetzen, einfach helfen, helfen, helfen und erst später realisieren und reflektieren. Das war wirklich ein spannendes Gefühl und erst ein paar Wochen später habe ich das tatsächlich neu empfunden.
Ja, ich glaube, ich kann sehr gut nachempfinden, was du sagst. Wahrscheinlich ist es genau deswegen auch so wichtig, das relativ unbürokratisch zu organisieren, damit dann möglichst schnell ein Punkt gefunden ist, an dem diese Menschen hoffentlich so ein bisschen zu sich kommen können und sich ein bisschen erholen, weil es stimmt, es geht wahrscheinlich in erster Linie um erstmal das nackte Überleben und die schlimmen Dinge, die einen zur Flucht bewogen haben. Du bist aber irgendwann bewusst nach Berlin zurückgekehrt, um von hier gezielt ukrainischen Musikern zu helfen. Erklär uns warum.
Genau, also da, was ich da an der Grenze erlebt habe, ist nicht nur dieses Leiden und Mitleiden und Probleme, sondern auch eine unglaubliche Solidarität. Und es gab tatsächlich sehr viele Freiwillige, die auch mitgeholfen haben. Und man muss sagen, polnische und deutsche und slowakische Regierungen und so weiter, die waren da auch von Anfang an sehr aktiv. Und ich habe gesehen, es läuft einigermaßen und ich kann jetzt das tun, was ich jetzt vielleicht noch besser kann. Und da ich aus Musikbereich bin, dachte ich mir, ich werde jetzt ukrainischen Musikern helfen. Man muss sich vorstellen, jetzt mehrere Millionen Menschen sind geflohen. Diese Millionen Menschen haben alle möglichen Berufe und in jedem Beruf brauchen sie auch einen Ansprechpartner. Ärzte müssen irgendwie ukrainischen Ärzten helfen. Dann, keine Ahnung, dann Musiker dann auch ukrainischen Musikern. Und so habe ich mich dafür entschieden, dass ich eine private Koordinationsstelle aufbaue und ukrainische Musiker mit deutschen und grundsätzlich westeuropäischen Kulturinstitutionen in Kontakt bringe, dass sie dann auch später Jobs bekommen, dass sie Studienplätze bekommen, dass sie einfach sich sozialisieren und ein bisschen mehr Menschen kennenlernen.
Okay, und wie weit bist du da schon gediehen? Kann man dich da in irgendeiner Form unterstützen? Brauchst du Hilfe bei irgendwas?
Also wir sind mehr Privatpersonen und da bei uns läuft das einigermaßen. Also wir haben schon einige Menschen tatsächlich in verschiedenen Orchestern, Chören und so weiter untergebracht und auch einige Studenten studieren schon und haben jetzt ihre Studienplätze beziehungsweise fangen jetzt gleich an. Also es geht. Es gibt auch institutionelle Hilfe. Es gibt tatsächlich deutsche Musik. Institutionen wie zum Beispiel die Deutsche Orchestervereinigung oder der Deutsche Musikrat, die auch dabei sehr gute Hilfe leisten. Man kann natürlich sich, glaube ich, lieber diesen Institutionen anschließen, weil es dann auch irgendwie etwas Offizielles ist.
Okay, und dann sich da ein bisschen im Internet umschauen und tätig werden. Ich muss noch mal, ich hatte es natürlich gar nicht auf dem Zettel, weil du es vorhin im Gespräch erst erwähnt hast. Du hast ganz kurz in so einem Nebensatz gesagt, es gibt ein Festival in der Ukraine, was jetzt trotz allem stattfindet. Erzähl uns bitte ein bisschen, wie das möglich ist.
Ja, es ist eine Geschichte, es ist erzählenswert. Am 26. März hätten wir unsere Eröffnung von einem klassischen Musikfestival in Kharkiv, einem der größten Musikfestivals für klassische Musik in der Ukraine. Und es wäre dann in einem großen Philharmoniesaal gewesen mit französischen Pianisten und so weiter. Die ganze Ukraine hat schon die Tickets gekauft, das haben wir gewusst. Und natürlich konnte es alles nicht stattfinden. Die meisten Musiker und die meisten Menschen aus Kharkiv, die sind ja geflohen, aber es sind auch einige geblieben und die waren diejenigen, die mir gesagt haben, wir wollen weitermachen, wir sind da, wir sind jetzt müde von Angst, wir wollen einfach jetzt auch ein Stückchen Normalität haben, wir wollen wollen Musik machen und wir wollen auch irgendwie Menschen trösten. Und so haben wir tatsächlich am gleichen Tag unsere Eröffnung statt Philharmoniegebäude U-Bahn-Station gewählt, wo Menschen schon seit Wochen leben, weil es ja auch eine Art Bunker ist dort in Kharkiv. Und die unsere Musiker sind einfach dahin gekommen und haben dort ein Konzert gemacht, ein stundenlang Konzert. Der Bürgermeister von Kharkiv war da, auch der Chef von der Territorialverteidigung war dort und die haben unsere Musiker geschützt, damit sie safe einfach in diese U-Bahn kommen. Und das war unglaublich. Also es waren wirklich, ich weiß nicht, ein paar hunderte Menschen dort, die als Publikum dann diese Musik gehört haben und das war etwas ganz, ganz Besonderes. Und auch Musiker selbst haben gesagt, das war für sie das stärkste emotionale Erlebnis überhaupt.
Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde es unglaublich bemerkenswert, dass du Zeit und Lust hattest, in meine Sendung zu kommen. Es war großartig, mit dir über all diese Dinge, die du tust und wie du die Sachen siehst, zu sprechen. Und vor allen Dingen muss man mal eins sagen, ich kann jetzt, glaube ich, wenn es keine konkrete Website gibt, ich hatte einfach gehofft, wir könnten irgendwas durchgeben für diese Koordinationsstelle, die du da aufbauen möchtest, dass die Menschen dir da einfach ein bisschen finanziell oder sonst wie unter die Arme greifen. Du bist also quasi hier bei mir zu Gast, einfach nur, um uns zu erzählen, wie deine Eindrücke von dem allen sind. Es gibt nichts, was ich für dich bewerben oder tun kann. Ich kann dir einfach nur danken fürs Gespräch oder gäbe es doch noch was?
Also danken kann man immer, aber man kann natürlich den Deutschen Musikrat besuchen, die Deutsche Orchestervereinigung, da gibt's sicherlich jetzt Hilfe für die Ukraine. Man kann natürlich auch die Webseite von unserem Festival in Kharkiv besuchen, da gibt's jetzt auch einen Knopf, um uns zu unterstützen finanziell oder man kann es einfach auch geistig unterstützen und Informationen weiterleiten. Wir sind ja überall in Social Media. Das Festival heißt Kharkiv Music Fest. Alles zusammengeschrieben. Kharkiv Music Fest.
Kharkiv Music Fest. Okay, ist notiert und bei Nachfrage von Hörern und Hörerinnen würden wir da gerne nochmal Informationen an Sie weitergeben. Lieber Vitali, vielen lieben Dank für die Einblicke in all das, was du tust, in dein spannendes Leben und in die wirklich großartigen Dinge, die du jenseits von deiner Arbeit mit Musik so tust. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Vitali Alexejnok, vielen Dank.
Danke. Danke für die Einladung.